Verehrte Hörer, die nun folgende Ausgabe vom Schlussstrich wurde am 12. Juli 2014 aufgezeichnet, einen Tag vor dem WM-Finale. Die Teilnehmer der Diskussionsrunde wussten also nichts vom überragenden Titelgewinn der deutschen Mannschaft. Der Titelgewinn wird daher auch an keiner Stelle der Sendung thematisiert. Und den drei Schlussstrichen tropft auch kein schwarz-rot-goldener Geifer vom Kinn. Wir wünschen Ihnen trotzdem viel Spaß bei der Sendung.
Die werden mich verfluchen, weil ich hier stehe und weil es da was gibt, was mich am Leben hält.
Detektor FM. Schlussstrich.
Sie werden auferstehen und fliegen wie die Engel. Aber sie werden bei uns sein. Alle Tage bis an der Weltende. Danke für nichts.
Ja, bitte, bitte. Wir machen doch nur unseren Job. Es ist unsere verdammte Pflicht, unsere Chronistenpflicht hier beim Schlussstrich.
Unser Auftrag.
Unser Bildungsauftrag?
Ja, absolut.
Mal gucken. Oder ob es am Ende vielleicht doch wieder heißt, danke für nichts. Hier beim Schlussstrich schauen wir zurück auf den Monat, auf den vergangenen Monat und vor allen Dingen auf die Themen des Monats. Was ist denn hängen geblieben und was war wichtig? Und wir haben gemerkt, in diesem Monat gab es eigentlich nur ein bestimmtes Thema und das war die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und deshalb wird es auch heute unser einziges Thema sein, was wir durchnehmen werden. Und ja, wie ihr schon gehört habt, der Schlussstrich unter die WM passiert einen Tag, bevor die WM eigentlich so wirklich vorbei ist. Wir haben es vorm Finale aufgezeichnet. Aber um es mit Jürgen Klopp zu sagen,
das ist durch.
Ja, also die WM ist eigentlich durch. Und deshalb auch die Frage an euch, wie habt ihr die WM so erlebt, Julian?
Ja, also die WM an sich, also als fußballinteressierter Mensch, ich habe die meisten Spiele tatsächlich daheim gesehen. Jetzt, ich bin kein Freund von Public Viewing etc. Das ist mir einfach alles so anstrengend. Das hatten wir ja auch in der vorigen Sendung, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Viel Spaß hatte ich mit dem Second Screen. Also das heißt, so was in den sozialen Netzwerken so zu den Spielen noch so nebenher abging.
Also du hast quasi am Fernsehen das Fußballspiel und dann hattest du am Rechner, hast du laufen?
Das Telefon, ne, bei Twitter etc. habe ich das dann so ein bisschen noch begleitet, okay, und mir angeschaut, was da so noch losging. Und dann besonders natürlich bei dem 7:1-Sieg, dem wirklich überraschenden und überragenden Sieg der deutschen Mannschaft.
Was war da so los, wenn du die Spiele geguckt hast? Worüber haben die Leute sich da so unterhalten?
Sie haben das Spiel halt schon nochmal kommentiert, aber wie das halt dann in diesem Internet so oftmals passiert, auf sehr humorvolle Weise, und dann sind da auch ja die verschiedensten Phänomene entstanden.
Hast du Beispiele?
Naja, also gut, wenn Deutschland gewinnt, dann werden natürlich immer irgendwelche Kriegsvergleiche so gezogen mit deutschen Panzern oder so. Das muss man jetzt nicht so lustig finden, aber
ich habe das auch gehört, dass während des USA-Spiels irgendwie dieser Hashtag Nazi einfach so in die Höhe ging, und weil die sich halt alle mega aufgeregt haben über Deutschland und dann halt die billigsten Plattitüden wieder rausgeholt haben.
Ja, ja. Aber auch die ganzen anderen Meme, dann dieses Video von wegen, wo dann die Brasilianer komplett rausgeschnitten wurden aus dem Spiel, das war auch ziemlich lustig. Da gab es schon ein paar lustige Sachen, und also da hat wirklich der Second Screen Spaß gemacht, wie lange nicht. Das hat jetzt von meiner Seite aus jetzt nichts damit zu tun, dass Deutschland da so hoch gewonnen hat, sondern einfach, da waren wirklich ein paar lustige und kreative Sachen, die wirklich Spaß gemacht haben. Und ich muss sagen, einmal musste ich tatsächlich ein Public Viewing miterleben.
Ich dachte, weinen. Einmal musste ich kurz so eine schwarz-rot-goldene Träne verdrücken.
So weit war es dann zum Glück nicht. Und das hat mich einfach nur darin bestätigt, dass das nichts für mich ist.
Flo, wie hast du es miterlebt, die WM? Du als wir wissen ja auch aus der letzten Sendung, dass du nicht so der Fußballmensch bist, nie auf dem Platz geboren, sagen wir mal.
Kann man so sagen. Ja, um da bei Julian anzuschließen, so ich als fußballuninteressierter Mensch habe möglichst wenig Spiele geguckt von der WM.
Hast du mal ein schönes Buch gelesen?
Ja, genau. Ecke, ne? Ja, Handball, Basket, Adorno, Horkheimer, alles.
Aber kommt man denn um die WM überhaupt drum rum? Also bei uns gibt's hier so eine Straße, da hat halt jeder Laden hat einen Fernseher. Und du musstest irgendwann mal mitbekommen, wie steht's oder was ist gerade los?
Also das war ganz lustig, jetzt speziell zu diesem 7:1. Da war bei mir, ich lag da ehrlich gesagt schon im Bett und war schon halb am Schlafen. Schlaf dann aber natürlich mit offenem Fenster, war ja recht warm. Und ich muss dann gestehen, das lustigste Ereignis war dann halt einfach, dass nachdem ich dann innerhalb von, keine Ahnung, 12 Minuten mit offenem Fenster 5-mal die großen Massen habe johlen hören,
Die Marburger Massen.
Die Marburger Massen, die 20 Mann, habe ich mir dann doch mal mich dazu durchringen können und habe mein Fernseher angemacht. Und da war das einzige Mal, wo ich wirklich sagen muss, okay, da, ja, das hat mich auch beeindruckt. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eindeutig wird nach 20 Minuten. Was mich immer am stärksten so, nicht beeindruckt, aber mitnimmt immer, ist diese Stimmung. Und das kann ich immer, also ich weiß nicht, wie würde es Sven Feeth sagen, wenn, wie die Stimmung bei der WM ist?
1, 2, 3, gute Laune! Unser Motto für heute Abend ist, gute Laune, Leute! Gute Laune!
Nicht wahr? Da kann man ja hingehen, wo man will. Das ist irgendwie immer und überall so. Das
kommt der Sache nah.
Aber was bekommt man so mit von der WM, wenn man sich nicht dafür interessiert? Also sind es eher Ergebnisse oder Verletzungen so? Also weißt du, wenn man sich für die WM interessiert, dann kriegt man ja irgendwie so alles. Dann ist ja auch, wird ja über den letzten Gossip sich auch drüber unterhalten, so totale Randaspekte. Aber wenn man einfach nur so von außen drauf schaut, was kriegt man da so mit?
Also es ist schwierig zu sagen. Natürlich, wenn man die normalen Nachrichten schaut, dann die Ergebnisse. Ja. Und
nein.
Ja. Und was mich immer auch ein bisschen stört, muss ich gestehen, ist, du kannst eigentlich kein normales Fernsehprogramm mehr gucken, weil immer und überall ist irgendwas mit der WM, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, und du kommst halt gar nicht drum rum. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, auch dem gesamten letzten Monat mein Fernseher fast die komplette Zeit aus gewesen. Ja.
Aber also selbst, also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich schaue keinen Fußball, aber so EM, WM, das gucke ich mir an, weil irgendwie... Das fasziniert mich dann doch, aber das lässt sich auch total kalt.
Das lässt mich größtenteils kalt, obwohl mich meine Kommilitonen manchmal doch überredet. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Eintritt zahlen muss, um ein Fußballspiel zu gucken.
Hast du?
Ja, ich musste. Also es war offiziell war es.
Um den Deutschen zu sehen?
Genau. Offiziell war es ja kostenlos, aber man hatte einen Mindestvertrag von 6 Euro, den man zahlen musste. Und naja.
Hast du ein Bier getrunken, dann waren die 6 Euro weg und dann.
Genau. Aber ganz drumrum komme ich halt auch nicht, muss ich gestehen. Aber auch die WM hat es jetzt nicht geschafft, mein Weltbild zum Fußball nochmal komplett umzuschmeißen.
Ihr hattet es ja schon angesprochen, Julian musste einmal zum Public Viewing und du warst auch. Ich musste arbeitsbedingt jedes Mal zum Public Viewing und habe quasi von da berichtet. Und es war nicht schön, muss ich sagen. Also ich habe auch wieder gute...
Wo warst du?
Ich war zweimal in Leipzig gucken, einmal in der Kneipe, einmal waren wir draußen, so Open Air. Und in Magdeburg, das war, glaube ich, das Schlimmste, was jetzt nicht nur an Magdeburg lag, sondern an den Magdeburgern. Es war halt auf so einer Messefläche, wo sonst immer Kirmes stattfindet. Und da waren, glaube ich, 2500 Leute oder so. Und dann war es halt schon spät abends. Also es war das Spiel gegen Frankreich, glaube ich. Ja, gegen das Frankreich-Spiel, 1-0. Und es war halt abends, es war mega heiß, es war ein offener Platz gewesen und da knallte die Sonne drauf und wenn du da ein, zwei Bier trinkst, bist du natürlich sofort irgendwie, hast du einen dranne. Und das hat man doch allen Leuten sehr stark angemerkt. Und dann finde ich, wird's auch sehr, sehr schnell unangenehm. Also ja. Vor allen Dingen mit was für Leuten du da zu tun hast. So. Also mit denen würdest du normalerweise ja auch nicht Fußball gucken oder überhaupt was machen. Und dann steht man da halt nebeneinander, ne? Und muss irgendwie miteinander klarkommen. Und also was da für Leute gibt, also du hast natürlich die Besserwisser da, ne? Also die Leute, die sowieso die Aufstellung total kritisieren, weil sie wissen natürlich genau, der kann da auf der Seite ja gar nicht spielen und so, sind schon die Besten irgendwie. Dann gibt's vor allen Dingen die Leute, die nie gucken, die sich nie für Fußball interessieren und was Julian ja auch schon...
Ich.
Ja.
Aber du bist ja ruhig wenigstens, nee, aber dann gibt's genau, Leute, die nee, nie gucken.
Ich wurde gerügt, mehrmals.
Ach, wofür?
Ja, weil ich mich einfach über alles unterhalten habe, nur nicht über ja, das, okay. was gerade auf dem Bildschirm
ja,
passierte.
Okay, das ist auch nervig.
Aber ja, da stehe ich halt drüber.
Aber
ne?
Es gibt tatsächlich, was Jan schon sagte, es gibt die Leute, die nie Fußball gucken und dann aber meinen, sie müssten sich dann zu diesen großen Turnieren da intensiv mit drüber auslassen und so. Das finde ich, also jemand, der sich dann stärker mit Fußball befasst und auch mit Strategien, dann sehr anstrengend.
Aber das, diese wie Flo dann quasi so vor Ort dann war, das gibt's ja auch bei so Leuten, die halt sonst nie gucken und sich dann halt über andere Sachen unterhalten, zum Beispiel, also sorry für den Vergleich, aber bei Frauen zum Beispiel, die dann halt eher die ganze Zeit sagen, oh, ich bin für die andere Mannschaft, die Trikots sind ja viel schöner. Ja. Ich denke mir das nicht aus, das sind alles Zitate, die ich gehört habe auf diesen Public Viewings. Und auch ja halt sich über irgendwelche Randaspekte sich unterhalten, wo ich denke, ich will jetzt Fußball gucken, jetzt ist mal ruhig hier, ne? Und vor allen Dingen, die Leute gehen ja meistens dann dahin für nicht mal mehr für das Spiel, sondern denen geht's dann ums Erleben. So, dann ja. Geht's halt darum, rumzugrölen und irgendwie, keine Ahnung, zu feiern, zu saufen irgendwie halt vor allen Dingen. Und
endlich mal ein richtiger Grund, ne? Da fühlt man sich nicht schlecht dann.
Und das geht mir halt echt extrem auf den Geist. Wenn man wirklich sich für das Spiel interessiert und das einfach nur gucken will, dann macht Public Viewing einfach keinen Spaß. Also in den seltensten Fällen. Und da ist eigentlich noch schlimmer. Je größer es wird, desto schlimmer ist es eigentlich.
Sprich, wenn du jetzt nicht hättest arbeiten müssen, dann würdest du jetzt auch sagen, auf keinen Fall nochmal Public Viewing.
Ich würde immer zu Hause gucken, maximal in der Kneipe mit Freunden, weil ich da, aber auch nur, weil mein Zimmer nicht so groß ist, dass ich so viele Leute reinkriege, würde ich halt sagen, lasst uns woanders gucken. Aber ansonsten ist zu Hause ist billiger einfach und es ist halt ruhig und die Leute suchst du dir selber aus, mit denen du halt guckst. Also,
ich finde auch, das Schlimmste ist tatsächlich diese Event-Fans. So, da hat man das Gefühl ständig, wie Jan schon sagte, der Sport steht nicht im Vordergrund, sondern die warten nur quasi auf den Abpfiff, um dann in die Autos und ab zum Autokorso und mit sämtlichen Schwarz-Rot-Gold-Gedöns da, sie nennen es Party machen. Das sieht vielleicht jeder anders, aber boah, das finde ich echt anstrengend.
Du hast gerade gesagt, es gibt dieses Schwarz-Rot-Gold-Krempel und da gibt's ja echt so viel. Da gibt's auf Facebook so eine Seite, die heißt Schlandwatch und die haben so Sachen zusammengetragen, was es denn alles so für Fan-Utensilien gibt. Und es gibt wirklich den größten Scheiß. Was ich da gefunden habe auf der Seite war einmal Weltmeister-Kartoffelsalat. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob der an einigen Stellen schwarz oder rot oder gelb war. Dann gab's, ist mein Liebling eigentlich, der Fit-Spülführer. Ja, nicht der Spielführer, sondern Spül, weil Fit ist ja ein Spülmittel. Der Spülführer. Und ein weiteres Highlight, Toilettenpapier mit Rasenduft. Ja, wenn man sich den Hintern abwischt, dass das dann schön nach Fußball riecht.
Da gab es aber auch auf der gleichen Seite, also ich kenne die auch, das Schönste, was ich da gesehen habe, es gab wirklich Grillfleisch in den schwarz-rot-goldenen Farben. Also das, ich weiß nicht, ob es durch die Marinade, ich habe keine Ahnung, ob es Marinade war oder ob es das berühmte Gen-Hühnchen gewesen ist oder
Chlor,
so.
Chlorhühnchen.
Chlor, das schwarz-rot-goldene Chlorhühnchen. Ja. Keine Ahnung wie, aber das war, es sah nicht mal lecker aus, ne?
Und also diese Fans zu beobachten, die dann auf dem, beim Public Viewing vor allen Dingen, mit, auf die du da so triffst, ist halt echt spannend, weil wie gesagt, wie die sich auch verhalten, also die haben, interessieren sich sonst nie für Fußball und die interessieren sich vor allen Dingen sonst auch nie für Deutschland so, also weißt du, für dieses Land, für dieses, und auf einmal fangen die sich an damit zu identifizieren, fangen sie dann an so Farben ins Gesicht zu malen, die Flagge
schwarz-rot
und so.
Geil.
Ja, genau. Und überhaupt, es geht's ja nur um diese Kostümierung, sich möglichst viel in den Farben so anzuziehen. Da gibt's auch Wimpern und so in Schwarz-Rot-Gold, also ganz schlimm. Und über diesen Effekt, dieses sich auf einmal mit einem Land auseinanderzusetzen und sich damit zu identifizieren und dass das ganz schnell so in Fremdscham übergehen kann. Darüber reden wir jetzt eben nach dem ersten Lied. Wir fangen an mit Melanie Müller, Auf geht's Deutschland, schieß ein Tor. Talisco, Your Wish. Wir haben sie eben schon angesprochen, die Event-Fans, die sich auf einmal vor allen Dingen beim Public Viewing outen und als vor allen Dingen als Deutsche outen in ihrem kompletten Outfit und ihrem ganzen Gehabe. Auf der Seite Schlandwatch, die wir eben schon angesprochen haben, die man auf Facebook finden kann, da werden solche Leute gesammelt, solche Fan-Utensilien gesammelt und vor allen Dingen auch Zitate gesammelt, die dann diese Fans im Internet verbreiten. Und wenn man die sich durchliest, dann kann es einem schon mal gruseln. Ein Zitat, was ich da gefunden habe, war: Jungs, ihr spielt noch nicht gegen Frankreich oder Brasilien, ihr spielt gegen Algerien, die Kameltreiber. Oder im Spiel gegen Ghana: hoffentlich sterben ein paar Schwarze mitten auf dem Spielfeld an AIDS. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das kippt sehr schnell von so Patriotismus, ich bin irgendwie für Deutschland, zu so Nationalismus. Auf einmal stellen wir uns gegen so über andere Länder und da frage ich mich auch, ist so eine WM eigentlich so förderlich in diesem Sinne, sagst du, dass man nicht mehr miteinander, sondern es ist halt echt so ein krasses Gegeneinander dann auf einmal, oder?
Genau, also das ist ja, also eine Weltmeisterschaft ist ja nun mal auch ein Turnier der Nationen, so, das ist ja einfach so. Und wie du schon sagtest, dieser Grat zwischen Nationalismus und Patriotismus ist sehr schmal und das stört mich auch ziemlich, weil man hat so das Gefühl, dass Leute mit so leicht nationalistischem Denken dann auch unter diesem Deckmantel des Patriotismus die ganze Geschichte ausleben und sagen, man wird da wohl für Deutschland sein können etc. Und
Das stimmt, das ist auf jeden Fall gefährlich, aber viel gefährlicher finde ich noch die Leute, die dann wirklich so eine Art, sagen wir jetzt mal, Mitläufer sind und die dann halt einfach nicht reflektieren, was da gerade passiert, weil ich glaube, da liegt halt einfach das Problem. Die Leute, die das ausnutzen, um versuchen, rechte Tendenzen durchzubringen, das merkt man ja auch später, aber wenn die Leute sich von diesem Partytum blenden lassen und das wirklich nicht selbst reflektieren, ich glaube, dann wird es halt gefährlich.
Und du kommst halt auch zur Zeit der WM viel schneller damit irgendwo an, weil es man halt immer so unter diesem Deckmantel, na, wir sind doch nur für Deutschland und es muss man noch, also zur WM darf man doch wohl bitte noch für Deutschland sein und so. Und ich frage mich auch ein bisschen, wie soll man es denn anders machen? Also wie soll man denn die Deutschen oder die deutsche Mannschaft unterstützen, ohne gleich so in diesen Verruf zu kommen, dass man ein Nazi ist, weißt du? Also nur, es reicht schon eine Flagge irgendwo raushängen schon, dass man sagt, oh Jungs, übertreibt's mal nicht so? Oder ist wo ist da die Grenze so?
Das ist eine gute Frage, wo da die Grenze ist. Also auf jeden Fall ist die Grenze dahingehend erreicht, wenn man halt, glaube ich, andere Nationen abwertet. Das ist zum Beispiel ein Ding, was irgendwie total unnötig ist, wenn man, so was man dann immer wieder hört in den Kneipen oder so, Spaghettifresser, wenn es gegen Italien geht oder...
Die Inselaffen.
Ja, genau. Ja, sowas ist ganz schwierige Sache. Also
ich mag da jetzt nur mal gerne, weil ich mich da selber früher sehr schwer getan habe. Also anfangs habe ich das mit diesem Flaggentum und das Anmalen der Backe, was ich zwar immer noch doof finde, aber sehr schwer getan. Habe das jetzt aber gerade auch im Vorfeld von unserer Sendung so ein bisschen, hat sich mein Bild gewandelt. Ich finde es jetzt nicht gut, aber zum Beispiel Patriotismus ist dann immer noch mal was anderes als Nationalismus. Und da zum Beispiel, da hat zum Beispiel Johannes Rau, also der ehemalige Bundespräsident, hat da gesagt, ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt, und ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet. Und das hat das für mich noch mal so sehr einfach, aber recht gut runtergebrochen.
Weiß ich nicht. Also finde ich ein bisschen zu simpel, und also ich bin mir nicht sicher, ob es da so Grenzen gibt. Also ich finde, es ist ein sehr fließender Übergang. Und ich wüsste halt auch nicht, warum ich mein Vaterland lieben sollte.
Ich finde mich auch, das ist dieser krasse Unterschied, und da ziehen die wenigsten eine Grenze. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Mannschaft unterstütze oder ob ich ein Land, also auf einmal für ein Land bin.
Das ist ein guter Punkt.
Und das ist nämlich auch immer so eine Frage der Formulierung. Also wenn ich sage, ich bin für Deutschland, klingt das immer gleich so ein bisschen wie, ich bin halt Deutschlandliebhaber irgendwie so. Aber wenn du sagst, ich bin für die deutsche Mannschaft, das ist jetzt wirklich sehr korinthenkackehaft.
Ja, ja.
Aber das ist halt der Unterschied. Wenn ich sage, also ich gönne der deutschen Mannschaft, ich gönne den Spielern diesen Sieg und dafür kann ich mich auch mitfreuen. Aber mir ist jetzt nicht wichtig, dass Deutschland gewinnt, dieses Land, so dass das jetzt so nach vorne kommt.
Das ist sehr gut. Das trifft ziemlich auf den Punkt.
Und ich war jetzt kürzlich in Holland, in den Niederlanden. Und da ist es ja so ein Phänomen, dass sie zum Beispiel nicht ihre Landesflagge nutzen, wenn die jetzt irgendwie Fußball abfeiern oder so. Die haben nicht dieses Rot-Weiß-Blaue, das sonst ihre Landesflagge ist, sondern die nutzen da eine Orange-Fahne.
Also, Oranje?
Das Nationalteam ist halt auch die Oranje. Und dann haben die halt immer, wenn die Fußball abfeiern, hängt halt überall so eine orangene Fahne mit so einem weißen Löwen drauf, weil das halt das Symbol ist von dem Verein quasi, was bei uns DFB ist.
Der Fußballverband
der Niederlanden. Genau, und das ist halt deren Symbol, und das finde ich ist eine schöne Abgrenzung, um zu sagen, pass auf, mir geht's hier um das Team und das Ding und das Land an sich, ja, für irgendwas stehen wir halt, ne, so. Das, ja. Aber wie gesagt, da ist halt generell die WM echt schwierig einzuschätzen, ob die, also weil die, finde ich, fördert das ja eben schon, wie, ne, dieses Länder gegeneinander.
Genau, das ist der Punkt. Und was mir halt auch aufgefallen ist, zumindest seitdem man sich da ein bisschen mit beschäftigt, mir kommt das manchmal so vor, als ob Leute auch immer wirklich drauf warten, dass sowas wie EM oder WM ist, um dann ihre Flaggen, ihre komischen Autohalter, keine Ahnung, was das sein soll. Du hast vorhin von einer Haifischflosse, ne? Meinst du?
Ja. Man kann sich so eine Haifischflosse kann man sich vorne an die Motorhaube so an die Seiten ranklemmen und dann hat man die halt, ne?
Also
ist aber noch nicht ganz so schlimm, finde ich, wie die Schlüpper über den Seitenspiegeln. Ja. Ein ganz schlimmer Ausgeburt von diesem Jahr.
Ja. Das kommt mir halt immer so vor, als ob die Leute wirklich dann darauf warten, dass das wieder anfängt, um das alle rausholen zu können.
Ja.
Auch völlig unhinterfragt, ne? Die kaufen sich das Zeug halt einfach und machen sich's ran, ohne so richtig zu wissen, wofür eigentlich. Also
ja, ist halt innen, machen alle, und ist halt geil und ist halt Schland.
Ja, und ich, also jetzt wird's schon leicht psychologisch, aber es fördert natürlich auch so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? Also wenn alle irgendwie damit rumrennen und so, dann fühlt man sich so Teil der Masse und gehört ein bisschen dazu, und deshalb ist es ja auch so naheliegend, dass dann Leute meckern. Zum Beispiel gibt es ja immer den Vorwurf, der hat nicht bei der Nationalhymne mitgesungen, der Spieler und so, ne? Das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir sage, also kann man Essen nicht zwingen dazu? Und zweitens hat das ja überhaupt keine Aussagekraft, ob ich da jetzt mitsinge. Beziehungsweise da ist für mich schon wieder eine Grenze überschritten, wenn Leute beim Public Viewing aufstehen, die Nationalhymne mitsingen und irgendwie noch die Hand auf die Brust legen, wo ich mir denke, warum machst du das? Ja. Machst du doch bei sonst Veranstaltungen nicht. Und auf einmal ist es so ein, ach man, das würde man doch nochmal machen dürfen.
Ja. Ich finde auch, also der deutsche TM meckert ja gerne, sagt man ja immer, ja. Und meckert über alles und auch über die eigene Politik und die da oben und hast du nicht gesehen. Aber zur WM ist auf einmal Deutschland das tollste Land überhaupt. Und ja, das finde ich irgendwie auch grenzwertig. Das wird einfach auch nicht reflektiert und ja, das ist einfach so ein großer Widerspruch. Das, nee.
Also es gab dazu zum Beispiel jetzt nur, um das nochmal ein bisschen zu unterfüttern, seit 2002 wird eine Langzeitstudie auch von Forschern durchgeführt, die halt immer wieder Personen befragen und gerade ein Ergebnis dieser Studie war, also die Studie nennt sich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und da kam halt zum Beispiel auch heraus, dass gerade nach EM und WMs diese Fremdgruppenabwertung und dieser Nationalismus per se deutlich zunimmt. Oder nicht deutlich, aber auf jeden Fall signifikant. Also es gibt da schon einen Bereich, wo man sagen muss, dass diese WM in gewissen Teilen dieses Nationalgefühl und diesen Nationalismus auf jeden Fall befördert.
Ja. Mir geht dieses ganze Schlandding dermaßen auf die Nerven her. Und ich habe das vorhin schon gesagt, ich verstehe auch überhaupt nicht, warum ich stolz sein soll, Deutscher zu sein, ja. Ich kann da überhaupt nichts für, dass ich hier geboren wurde. Ja. Das ist jetzt irgendwie ein Zufall oder was auch immer, dass ich jetzt hier in diesem Land geboren wurde. Und das ist halt keine Leistung. Ich kann stolz sein, wenn ich irgendwas erreicht habe, irgendwie bei irgendeinem Wettkampf der Beste war oder was auch immer. Ja, darauf kann ich stolz sein. Oder mein Team gut war, wo ich mitgewirkt habe, darauf kann ich stolz sein. Und wenn es dann immer heißt, ja, man wird da wohl noch stolz sein, Deutscher zu sein, die ganzen Erfindungen, die aus diesem Land kommen und das Land der Dichter und Denker ist, ja aber da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. So, ja, das hat mit mir, also das ist nicht meine Leistung, das ist kein Grund, warum ich da stolz sein sollte. Und ich sehe das auch nicht, du hast es vorhin auf den Punkt getroffen, ja, dass wir Weltmeister werden, sondern es wird die DFB-11-Weltmeister. Da kann man sich freuen oder nicht, ja, whatever, aber wir werden da nicht Weltmeister.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, dass Leute das nicht komisch finden, dass sie nicht Bauchschmerzen bekommen, wenn man solche Sätze halt wieder sagt, wie ich bin stolz, Deutscher zu sein. Also ist natürlich, also das sind einfach
Sätze. Das wird man da wohl noch sagen dürfen.
Genau, das sind nämlich Sätze, die sind meiner Meinung nach vorbelastet. Also die kommen normalerweise aus Reihen von Leuten, die keine Haare auf dem Kopf haben, weil sie sich das ausgesucht haben so. Und sowas dann einfach wieder zu sagen und zu, also so diese Attitüde rauszuholen, dann genau mit diesem Satz zu begründen, man kann doch jetzt wohl wieder. Und ich habe auch Beiträge gesehen im Vorfeld, wo Leute gesagt haben, oh, ich find's echt schön, dass ich mal wieder stolz sein kann, Deutscher zu sein.
Ja.
Und ich denke mir, nee, also aus den gleichen Gründen, wie du gerade gesagt hast, also mit welchen Begründungen bist du auf einmal wieder stolz und so. Und wie gesagt, die WM ist vorbei und dann ist den Leuten das Land wieder scheißegal, dann fangen die wieder an mit zu meckern und dann, also das verschiebt sich immer so, diese Wahrnehmung, so dieses Deutschsein.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute so zwischen den großen Turnieren sich nicht trauen, stolz zu sein und als ob dann endlich so ein Ventil geöffnet wird und so, endlich dürfen wir wieder stolz sein, aber sonst trauen sie es nicht, weil, ja, da war ja was und das ist auch so eine merkwürdige Beobachtung.
Ja, da gibt's halt diesen bestimmten Anlass dann durch die WM, ne?
Ja, ja.
Durch dieses Sportliche, wo das dann auch schon mehr fragwürdig ist, dass die Leute sich dann nur aufgrund einer sportlichen Tätigkeit auf einmal wieder dazu genötigt fühlen, stolz sein zu dürfen.
Und was hier noch sehr interessant war ein Zeitartikel, den ich im Vorfeld gelesen habe, wo der Autor beschrieben hat, dass die Europäer eigentlich noch ein bisschen schon weiter sind, also was gerade dieses nationalistische Denken angeht, dass wir eben nicht mehr dieses mein Land, nur noch an mein Land denken, sondern auch an wirklich an die Leute mitdenken, also weil wir sind halt Europa, genau, durch die EU, wir sind Europa und wir halten da irgendwie eher zusammen und dass es zum Beispiel in Südamerika oder so in den Ländern ganz anders wahrgenommen wird und das, da will ich nicht sagen, darauf bin ich eher stolz, aber das finde ich eine sehr positive Entwicklung, dass wir da nicht mehr so krass denken, oh, Hauptsache Deutschland geht's gut, sondern dass wir auch eher ein bisschen solidarischer sind und dann...
Davon merke ich nichts, muss ich sagen.
Ja, stimmt schon, aber...
Was, hallo?
Oh, was ist Hallöchen!
Da kommen, und das ist das eigentliche Highlight heute Nachmittag, eine Flitzerin!
Mensch!
Mann, ist die schnell! Mann, ja. Ist die schnell!
Husch!
Und nicht nur schnell!
Habe ich lange nicht mehr gesehen.
Ja. Uiuiuiui.
Das war eine schöne Abwechslung hier kurz im Studio.
Auf jeden Fall.
Ja, wo ist die denn jetzt hin?
Die ist da um die Ecke da vorne, aber da gehen wir gleich mal hinterher, würde ich sagen.
Ja, gehen wir am besten direkt hinterher und spielen in der Zeit Musik am besten.
Genau, und zwar kommt jetzt mit Mickey Krause und mit Geh nochmal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich.
Moody Man war das mit Hold It Down. Und wir wollen jetzt über eine Kritik sprechen, die immer wieder während der WM aufkam. Und diese Kritik galt der Berichterstattung rund um die WM. Da wurde der Begriff des Ranschmeißjournalismus geprägt. Das heißt, es wurde sehr kritikarm und sehr distanzlos über die, vor allen Dingen über die deutsche Nationalmannschaft berichtet. Das Fußballmagazin Elf Freunde hat den Begriff der Hofberichterstattung geprägt. Ich frage mich, ist euch das auch aufgefallen? Also ist diese Kritik berechtigt, dass man da viel zu distanzlos über die deutsche Nationalmannschaft berichtet hat?
Ja, auf jeden Fall. Und das, was die Elf Freunde da von sich geben, fand ich schon sehr treffend. Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen näher auflegen. Ja, also wenn man sich die ganze Sache mal anschaut, vielleicht sollte man sich mit der Frage zuerst befassen, irgendwie, was ist Journalismus? Ja, dann kommt man so, je nachdem, welche Definition man will, irgendwie auf, ja, Journalisten bilden ein Abbild der Wirklichkeit ab und versuchen, die Geschehnisse in den Kontext einzuordnen und versuchen dabei möglichst objektiv zu bleiben. Mhm. Ja, alles schön und gut. Und jetzt schauen wir uns mal Katrin Müller-Hohenstein an. Katrin Müller-Hohenstein hat aus dem DFB-Camp berichtet für das ZDF, war quasi immer hautnah dabei und hat uns mit Sprüchen wie "Am meisten bewundere ich Bundestrainer Jogi Löw" absolut von den Socken gehauen. Ja, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, da muss man sich mal vorstellen, da steht Klaus Kleber vor dem Bundestag und sagt, am meisten bewundere ich Arbeitsministerin Nahles. Ja, geht überhaupt gar nicht.
Das war ihr innerer Reichsparteitag in diesem Moment.
Ja, das ist irgendwie Boulevard at its best und das ist einfach ein absolutes No-Go. Das hat auf so vielen Ebenen, ja, den eigentlichen Zweck verfehlt. Da könnte ich mich echt richtig drüber aufregen. Das hat wirklich, wie die Elf Freunde das sagen, sehr viel von Hofberichterstattung, ja.
Also und dann hat ein bisschen was davon, so, ne, wenn du sagst, ich bin großer Fan von dem und dem Künstler und jetzt mache ich mal eine CD-Rezension.
Ja.
Höchstwahrscheinlich wird sie positiv
ausfallen. Ja, genau. Dann hat sie immer wieder Interviews aus dem Camp mit Spielern und Trainern geführt und begeisterte dabei durch investigative Fragen und hat zum Beispiel auch einfach mal Hansi Flick, ihr ist aufgefallen, er hat sich verändert.
Manchmal auch ein bisschen in die Sonne, sie haben eine tolle Farbe.
Ja, er hat einfach eine tolle Farbe bekommen, das wollen die Leute zu Hause hören. Ja, also wirklich wunderbar gemacht. Natürlich war auch ganz wichtig die Frage, das wollen die Leute wissen, nach den musikalischen Vorlieben des Trainerteams, ja. Da schauen wir mal kurz rein.
Oliver Bierhoff hat gesagt, er haut hin und wieder mal an die Wand bei Hansi Flick, wenn der die Musik zu laut aufdreht. Was hören Sie denn so? Was haben Sie dabei?
Ja, das wollen die Leute wissen. Das ist ganz klar. Was hören Köpke, Löw und Co., wenn sie mal in ihrem Camp sind, was natürlich extra für die DFBF gebaut wurde? Ne, gar kein Problem. Das sind wirklich die Fragen, ja. Und, also nochmal, wenn man das mal wieder auf den Bundestag hochspiegelt, ja, da würde sich jeder an den Kopf fassen, aber bei Katrin Müller-Hohenstein ist das natürlich völlig okay. Ja, ich frage mich einfach, wo waren denn die wirklichen Fragen nach dem 2-2 gegen Ghana, warum die Mannschaft da teilweise weit unter ihren Möglichkeiten gespielt hat oder warum der Bundestrainer so an Mesut Özil festgehalten hat, der nun beileibe keine berauschende WM gespielt hat. Ja, das wären eigentlich Fragen, die mal angebracht gewesen wären, aber als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt hat es das ZDF anscheinend nicht nötig, da mal nachzuhaken, ja. Und stattdessen beeindruckte sie mit Interviews Poldi planschend am Pool, ja. Aber es war ja nicht alles schlecht, denn zum Glück, ja, zum Glück, sage ich, hat sie uns über die ganz entscheidenden Dinge informiert. Und das hier ist natürlich die Information, nach der ganz Fußball-Deutschland lechzte.
Vielleicht bekommt Mats Hummels auch noch eine extra Portion Ingwer-Tee vorbeigebracht.
Katrin Müller-Hohenstein, vielen Dank.
Aber darf ich da jetzt vielleicht mal eingrätschen kurz? Für mich, der das jetzt nicht so oft guckt, ist es jetzt aber nicht eigentlich eher schon nachvollziehbar, dass gerade auch ZDF und ARD schon sich relativ stark auf die DFB beschränken zur Berichterstattung, denn das Publikum an sich, wie wir es vorhin auch gesagt haben, es sind ja nicht nur Hardcore-Fußballfans, die sowas gucken, sondern auch sehr viele Gelegenheitsfußballschauer, die dann vermutlich mehr mit der DFB-Elf anfangen können, als jetzt mit dem argentinischen Team oder so. Also ich kann die Kritik nachvollziehen, muss jetzt aber halt auch fragen, so, was wäre die Alternative?
Die Alternative wäre einfach, da ein bisschen Abstand einfach zu gewinnen, ja, und nicht mit den Spielern da irgendwie mit den Füßen im Pool zu sein. Und sie hat Podolski gefragt.
Aber das Menschel.
Nee, das hat einfach auch mit Interviewführung nicht so viel zu tun, wie ich finde. Das ist irgendwie so ein nettes Pläuschchen, ja, aber also, wenn man halt nur sagt, ach, wie toll das alles ist und diese Wohlfühlstimmung und so, das spiegelt halt das Bild von der Eingangsdefinition nur total einseitig wieder, ja. Auch mal zu sagen, hier, was ist denn mit dem Özil oder mit Götze oder warum haben wir denn die ganze Zeit nur an einem System festgehalten oder was auch immer, ja. Das muss ja, da kann ja auch dann der Bundestrainer wer auch immer widersprechen und seine sich der Dinge niederlegen. Aber einfach nur zu sagen, ach, das ist so toll hier und na, habt ihr alle gute Laune und hier noch ein Witzchen, das ist total einseitig und überhaupt nicht objektiv.
Ich kann aber Flo's Argument verstehen, dass wirklich viele Leute während der WM Fußball auf einmal gucken, die damit nicht so viel anfangen, die vielleicht auch mit inhaltlichen Auseinandersetzungen überfordert sind und die zum Beispiel gucken, weil der Mats Hummels so süß aussieht und die dann mittrauern, wenn er auf einmal eine Grippe hat und dann fragen die sich schon.
Kriegt er noch einen Ingwer-Tee?
Ja, geht's ihm gut? Also was macht er jetzt ja, gerade so?
Kann man ja auch sagen, dem geht's nicht so gut und das oder er leidet gerade unter einer Grippe, aber man kann ja so, ob er noch einen Ingwer-Tee kriegt oder nicht, ist jetzt auch irgendwie scheißegal.
Die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe bei dieser ganzen Kritik, die ja auch von Elf Freunde kam, was ein Fußballmagazin ist, ob das nicht eine Kritik von Experten ist, also was von Experten an Experten. Also ich glaube nicht immer mehr, dass meiner Freundin zum Beispiel, die an Fußball jetzt auch nicht super interessiert ist, das negativ aufgefallen ist, sondern die hat sich dadurch vielleicht eher angesprochen gefühlt. Und für die Leute machst du halt während der WM zumindest auch Programm. Da kann es vielleicht, finde ich, nicht vergleichen mit der Bundesliga zum Beispiel, wo nur die Leute gucken, die halt jeden Sonntag oder jeden Samstag gucken.
Ja, meinetwegen, aber also dann sollen sie das halt nicht in ihre Hauptberichterstattung mit aufnehmen, sondern irgendwie eine eigene Rubrik machen mit Boulevardeskis aus dem DFB-Camp oder meinetwegen. Dann weiß ich, okay, jetzt kann ich wegschalten oder whatever. Aber das nicht so in, sie war irgendwie die Hauptreporterin aus dem Camp. Ja, und das geht halt nicht.
Interessanterweise gab es ja die Kritik auch genau in die andere Richtung. Also die eine Seite hat gesagt, über die wir jetzt gesprochen haben, es war viel zu weich und da hätte man viel näher, viel härter sein müssen. Und dann gab es aber auch die Situation, dass genau das Gegenteil passiert ist, dass da jemand sehr hart rangenommen wurde. In dem Fall war es Per Mertesacker. Und wir können ja mal kurz in dieses Interview reinhören von Mertesacker. Da wurde er nach dem Spiel gegen Algerien, war es glaube ich, genau, gefragt und von Boris Büchler und der hat dann schon relativ stark nachgehakt und Mertesacker fand das nicht so cool.
Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht?
Ist mir völlig wurscht. Wir sind so in den letzten acht und das zählt.
Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt so kurz nach dem Spiel? Kann ich nicht verstehen.
Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so.
Glauben Sie es, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt?
Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Fragerei nicht. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor.
Dazu alles gut.
Danke.
Wie unterhaltsam das sein kann, wenn diese Fußballspieler von den immer gleichen Fragen dann die Antworten mal abweichen, ja, und dann irgendwie auch mal ehrlich sind.
Das war doch mal nett.
Mal abgesehen davon, wie sinnvoll Interviews direkt nach dem Spiel sind, wo die Leute einfach noch komplett auf Adrenalin sind oder schon komplett abgefertigt sind, weil sie irgendwie 120 Minuten spielen sollten. Wie berechtigt fandest du denn diese Fragerei nach dem Spiel wirklich mal reinzugehen und zu bohren, warum lief es heute nicht? Du hast ja vorhin schon gesagt, beim Ghana-Spiel hättest du es dir auch gewünscht.
Ja, genau. Das fand ich zum Beispiel wirklich, das fand ich wirklich mal nett. Ja, man hat gesehen, Mertesacker war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Also, dass er jetzt so hart angegangen, also hart in Anführungszeichen angegangen wurde. Und das sind doch aber einfach Sachen, die zeigen, na klar, der Junge ist gerade 120 Minuten, hat gerade alles gegeben, ist völlig am Ende. Und ist einfach nur froh, dass es gereicht hat. Es hätte nämlich auch durchaus auch andersrum sein können. Mhm. Das waren sich alle bewusst und die Mannschaft war sich komplett bewusst, dass sie sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber da kann man Mertesacker auch verstehen. Algerien war jetzt auch keine Rummeltruppe so, ja. Die haben in der Vorrunde durchaus schon wirklich überrascht und gute Leistung gezeigt und hat einfach auch der Mannschaft alles abverlangt. Und von daher habe ich fand ich beide Seiten da total verständlich. Ja. Auch, dass Boris Büchler als Reporter da nachgehakt hat oder ihm nicht gesagt hat, okay, alles Gute, ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag, und war nicht so gemeint, sondern einfach da nochmal nachgefragt hat. Das fand ich wirklich nett. Und auch als Zuschauer fand ich, war das auch eins, also aus der Interviewsicht eins der Highlights. Und das kommt halt dabei raus.
Ja. Irgendwann ging mir diese ganze Fußballberichterstattung aber auch, muss ich sagen, ging es mir zu weit. Also es nahm zu viel Raum ein. Und zwar gab es ja dieses eine Beispiel beim Heute-Journal, wo das Heute-Journal ist während der Halbzeitpause gelaufen, auch schon verkürzt.
Genau, verkürzt. Normalerweise geht es eine halbe Stunde, und damals war es, glaube ich, auf eine Viertelstunde schon runtergebrochen.
Genau, und trotzdem gab es dann noch zusätzlich innerhalb des Heute-Journals eine Berichterstattung über das Brasilien-Spiel, was gerade lief gegen Deutschland und was zur Halbzeit schon 5-0 stand. Und dann kam es zu einer Schalte, wo erst der Israel-Experte zu der Kriegssituation, der kriegsähnlichen Situation in Israel gesprochen hat, und direkt danach der Brasilien-Korrespondent aus dem Stadion gesprochen hat, und beide mit einem sehr ähnlichen Duktus.
Wir haben ja heute Abend mehrfach Raketeneinschläge gehört hier in Tel Aviv. Regierungschef Netanyahu, der hat jetzt eine dramatische Ausweitung der Operation angekündigt. Das heißt, es wird eine dramatische Nacht werden für die Menschen in Gaza, wo es kein Frühwarnsystem gibt und keine Bunker.
Dankeschön, Christian Sievers. Wir haben inzwischen unseren Südamerika-Korrespondenten, der ständig dort ist, Andreas Wund. Andreas, so hatte niemand den Verlauf der ersten Halbzeit erwartet. Wie reagiert darauf Brasilien jetzt im Stadion? Was haben Sie da erlebt?
Also ich komme in der Tat gerade aus dem Stadion hier hinter mir. Das ist der schiere Schock. Die Stimmung war gut in den ersten Minuten, und dann ein deutsches Tor nach dem anderen. Das ist Schockstarre pur. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Und wir hören auch von der Copacabana in Rio de Janeiro. Dort weinen die Menschen. Also das ist Schockstarre pur hier in Brasilien.
Und da fehlte mir halt komplett die Verhältnismäßigkeit. Sowohl wie viel Raum dieses, also ich glaube, das Interview mit dem Israel-Experten ging 1:10 und das andere, die Schalte, ging 2:30. Also wirklich nochmal viel länger, fast ja, doppelt so lang halt. Und diese Verhältnisse überhaupt, wie Themen gewichtet werden während der WM, ist doch wirklich erschreckend.
Genau, das war dadurch, dass mich das Publikum draußen aus dem Bett geholt hat, habe ich das live gesehen gehabt. Und da fiel mir auch so ein bisschen die Kinnlade runter, weil ich fand einfach, diese Berichterstattung der WM ist gerechtfertigt, aber nicht in den Nachrichten. Wenn ich Nachrichten schaue, dann will ich über wichtige Dinge informiert werden, und besonders wenn gerade der Friedensprozess in Israel, der nun wirklich auf wackeligen Beinen steht und wo man ganz kurz vor kriegerischen Handlungen steht, so einen geringen Raum einnimmt und einfach so einfach abgefertigt wird. Also sorry, aber das ging irgendwie gar nicht. Also da muss ich auch mal sagen, tut mir leid, dafür ist das Heute-Journal da nicht da. Dafür gibt's dann diese extra Fußballsendung. Da muss jetzt nicht nochmal von 10 Minuten schon runtergebrochen nochmal 6 Minuten nochmal über Fußball gesprochen werden. Besonders wenn die Leute es 2 Minuten später live weiterschauen können.
Ja, ich habe diese Schalte nach Brasilien auch überhaupt nicht verstanden. Und man geht halt aus Brasilien ins Heute-Journal-Studio und dann wieder von dort aus nach Brasilien zu schalten, das fand ich, es hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe auch verstehe das, ich finde das auch überhaupt nicht gerechtfertigt, und ja, das war total fehl am Platz meiner Meinung nach.
Sie haben es ja dann auch beim nächsten Heute-Journal geändert, also die Kritik kam ja an, und dann haben sie Fußball quasi komplett rausgelassen, aber das ist ja ein generelles Problem, dass während der WM Themen einfach untergehen. Also nicht umsonst haben wir den Schlussstrich jetzt auch zur WM gemacht, weil wir gesagt haben, man bekommt von den anderen Sachen kaum was mit, und ja, überhaupt was so passiert, also auch jetzt diese ganze Späh-Affäre wieder, wie die sich wieder ausgeweitet hat und neue Züge angenommen hat, das finde ich, kommt viel zu wenig vor, und die Kritik muss man auch mal den Medien stellen, finde ich. Also das, klar, reden alle gerade über WM, aber dann ist doch erst recht, sollte doch erst recht der Anspruch sein, andere Themen zu setzen, um zu sagen, ja, ist schon richtig, WM ist gerade, aber da passiert auch noch das und das und das. Also da fand ich, gab es ja einige Themen, die untergegangen sind.
Es ist und bleibt ja auch, leider Gottes so blöd, es klingt, ein Sportereignis. Also
das stimmt. Ja, es ist halt immer noch ein Spiel, und im Endeffekt, ja, ist es halt egal, wer Weltmeister wird. Also es wird deswegen niemand irgendwie früher sterben oder länger leben, oder ja, es ist halt egal, weil es halt ein Spiel ist. Und klar, es ist irgendwie ein faszinierendes Spiel und ein unglaubliches Turnier und ja, was auch wirklich sehr viel Aufmerksamkeit verdient, aber letztendlich hat es halt keinen Einfluss auf Weltpolitik oder irgendwelche geschichtsträchtigen Dinge.
Ja, auch welchen Einfluss es sehen oder haben wird, das werden wir dann gleich mal sehen, nicht wahr?
Genau, nach dem nächsten Lied sprechen wir darüber, was kommt denn aus so einer, was bleibt von so einer WM übrig, was kann man da für einen Schlussstrich drunter ziehen? Zunächst aber erstmal ein Lied, das Florian mitgebracht hat.
Genau, jetzt hören wir den offiziellen WM-Song, und zwar J-Lo mit Pitbull und We Are One.
Yeah!
Ja, das war natürlich nicht J-Lo, sondern der leider im letzten Monat viel zu früh verstorbene Bobby Womack mit A Woman's Gotta Have It.
Sepp Herberger hat mal gesagt, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und jetzt die WM vorbei und vor der WM, nee, nach der WM ist vor der WM. 2018 geht's weiter in Russland und wir wollen uns jetzt mal fragen, was bleibt denn eigentlich übrig von so einer WM? Jetzt ist sie 4 Wochen da gelaufen in Brasilien. Haben die eigentlich irgendeinen Vorteil, also hat das Land an sich irgendeinen Vorteil aus dieser WM gezogen? Was meint ihr?
Also wirtschaftlich nicht. Sie haben sehr viel Geld in Infrastruktur etc. Reingebuttert, ohne bedeutende Summen von der FIFA zu bekommen.
Man kann es ja mal sagen, 11 Milliarden waren es in etwa, die sie reingesteckt haben.
Genau. Ne? Und auch ein Blick zurück nach Südafrika zeigt, dass tatsächlich da nicht so viel übrig bleibt. Ja, sie haben da jetzt 10 brandneue Stadien, die für die WM gebaut wurden, die jetzt fast immer leer sind. Ich glaube, außer ein Stadion gibt es keine weiteren, wo sich das rentiert. Das heißt, sie haben 9 Stadien, die irgendwie größtenteils leer sind, sehr viel Kosten damit verbunden sind, also Unterhaltungskosten. Und auch dieser wirtschaftliche Boom und etc., das hält sich alles in Grenzen. Tatsächlich bringt so eine WM den Ländern meist finanziell nicht wirklich einen großen Input.
Da gibt es ja richtige Studien dazu, ne? Dass eigentlich normal, also im besten Fall kommst du so auf plus minus null, aber normalerweise
das ist schon top.
Also. Und selbst in 2006, als es in Deutschland war und wir haben es ja schon sehr kostengünstig alles organisiert, selbst wir haben ja Minus mitgemacht, ja.
Ja, wobei man bei Deutschland halt sagen muss, so, da hat er dann die Liga unglaublich von profitiert, weil sie dann irgendwie die Liga mit den schönsten Stadien war und den modernsten, das zieht natürlich auch wiederum, aber das hast du halt in Ländern, wo halt keine so ausgeprägte Fußballkultur ist wie in Deutschland, hast du das halt nicht und dann hast du halt brandneue Stadien, ja, in Südafrika heißen sie nur die weißen Elefanten, die sind halt riesig neu und eigentlich sind sie tot.
Also um das vielleicht mal, ich gebe dir da vollkommen recht, gerade was das Ökonomische angeht, aber was ich viel interessanter finde, ist der psychologische Effekt. Und zwar muss ich da sagen, dass mir die Brasilianer da ein bisschen leid tun. Denn man hat das ja im Vorfeld auch mitgekriegt, es gab sehr viele Proteste, dass das Geld, was dort investiert wurde, halt auch in sozialere Dinge gesteckt werden konnte. Und ich glaube, das ist während der WM ein bisschen untergegangen, weil die Mannschaft halt so gut gespielt hat und dass das brasilianische Volk quasi in dem Fußball aufgegangen ist und halt man erwartet hat, dass man im eigenen Land Weltmeister wird. Und jetzt, wo Deutschland sie dann so sehr demütigend, das muss man ja mal sagen, geschlagen hat mit 7:1, ist das auf einmal komplett weg. Also man geht nicht mal mit einem schönen sportlichen Glücksgefühl daraus, sondern neben diesem ökonomischen Verlust, der schon von vorherein eigentlich feststand, ist jetzt auch so eine Art, wie kann man das sagen, psychologischer Cut einfach drin, dass man da so ein bisschen depressiv rausgeht. Und da tun mir zum Beispiel die Brasilianer jetzt speziell leid nach diesem Monat.
Wiederum, was eher ein positiver Effekt sein kann bei solcher WM, ist das Image, was so ein Land danach irgendwie generieren kann. Also in Deutschland war es ja auch so gut. Deutschland stand, sag ich mal, relativ viel auf dem Spiel für sie. Also Deutschland hat ja immer so dieses Image schon vorher gehabt, wir sind sehr organisiert und so. Und da stand ja auch in einem Artikel drin, dass wenn Deutschland zum Beispiel die WM ähnlich organisiert hätte wie den Flughafen jetzt in Berlin, Brandenburg, dass das auch ein Fiasko hätte werden können und wir da eigentlich mehr hätten nur verlieren können als gewinnen. Aber wiederum so Südafrika zum Beispiel hat ja, sag ich mal, ein Image gewonnen. Die haben das zum Beispiel ohne Probleme hinbekommen, so eine WM zu organisieren. Und ich finde, insofern kann so eine WM auch ein leichter Gewinn für Land sein. Die Frage ist nur, wie viel ist das wert?
So. Aber wenn sich dieser Imagegewinn halt irgendwie nirgendwo sonst niederschlägt finanziell, ja. Dann kannst du den halt an eine Wand hängen, den Imagegewinn, aber kannst damit sonst nicht viel anfangen. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie will man es anders machen, finde ich. Man könnte sagen, okay, die WM kommt halt nur in Ländern, wo eine ausgeprägte Fußballkultur ist und die sich das leisten können. Dann kommen irgendwie Deutschland, Frankreich, Großbritannien in Frage. Dann hast du irgendwie wechselnd immer wieder in den Ländern die WM. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Es ist ja auch schön, dass eben gerade mal in Südafrika in den Genuss, sage ich mal, in Anführungszeichen einer WM kommt, dass dann quasi der Fokus auf dem Land liegt. Das ist ja durchaus schön, aber da muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, um einfach das Land nicht so finanziell zu belasten. Also ich frage mich halt, wie will man es anders machen?
Das ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Tut mir leid, aber da muss ich halt die FIFA stärker dran beteiligen.
Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also mir fehlt auch komplett die Unterstützung seitens der FIFA. Im Gegenteil, sie nehmen sich ja viel mehr raus, als dass sie wirklich unterstützen würden.
Okay, aber trotzdem hast du danach so einer WM immer noch die leeren Stadien und da kann man denn, weiß ich nicht, ob man, kann man da dann noch die FIFA zur Rechenschaft ziehen und sagen, ihr unterhaltet unsere Stadien?
Nee, es geht wirklich dann eher so um den Bau, da hätte ich es jetzt gesehen. Aber du hast natürlich recht, dass Stadien auch Unterhaltskosten, weiterlaufende Kosten hat, wenn die WM eigentlich vorbei ist. Aber ich sehe das auch schwer. Also zum Beispiel, wenn jetzt auch so an Länder wie Katar irgendwie, weil da würde man ja sagen können, naja, die können sich das ja leisten oder Russland oder so, die haben halt die Kohle, dann sollen sie das halt mal machen. Da trifft es jetzt nicht die Falschen oder so. Aber da ist halt wiederum das Problem, die haben diese Fußballkultur nicht, wie du sagst, und dann bleiben da die Stadien leer. Und da finde ich nämlich auch, dass diese ganze Vergabe von WM-Orten, Spielorten, ist für mich sehr undurchsichtig und eigentlich nicht umsonst hat ja die FIFA auch so ein Korruptionsimage und natürlich geht man davon aus, dass da nicht, dass da alles ganz glatt lief und so. Aber
oh, der Blatter ruft gerade an.
Oh. Komm, wir essen Klagen.
Ich gehe lieber nicht ran.
Komm, wir essen Klagen ins Haus. Also was bleibt nach so einer WM übrig? Ich fand, dass Deutschland auch nach unserer oder nach einer so einer EM oder WM mal gewonnen hat, als wir so extrem verloren haben.
Ja.
Sorry, habe ich viel gesagt. Das hast mich. Naja, ich bin noch so ein bisschen in diesem Ding drin.
Im Schlandmodus.
Ja.
Jan ist still im Schlandmodus.
Also Deutschland, ja, also nicht die deutsche Nationalmannschaft, hatte damals sehr, sehr früh rausgeflogen und dann sind zum Beispiel
In
Portugal war das, glaube ich.
Ja.
Danach sind dann zum Beispiel diese ganzen Trainingszentren, diese Leistungszentren in Gang gekommen und dass man überhaupt Nachwuchs fördert und so. Das fand ich war ein sehr positiver Effekt, wo ich mich aber frage, hätte man dafür jetzt so eine WM gebraucht, um mal zu erkennen, wir müssten da eigentlich mal ein bisschen auf den Nachwuchs setzen. So, also ich muss wirklich sagen, so eine WM, so unterhaltsam sie ist, wenn man da mal anfängt, ein bisschen zu hinterfragen, wofür ist die eigentlich gut, außer für ziemlich teures Unterhaltungsvergnügen, bleibt nicht viel übrig, finde ich.
Genau, das ist leider traurig. Und jetzt auch in Brasilien gibt es ja wieder ein Stadion, ich glaube in Manaus das, was quasi mitten im Dschungel liegt, im Urwald. Ich glaube, da wurden sogar die Bauteile per Schiff hingebracht, weil man da sonst nicht anders hinkommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Mannschaft spielt halt, ich glaube, vierte Liga oder so, ja. Das Ding ist halt, das steht da und thront über der Stadt, aber wird halt überhaupt nicht benutzt.
Siehst du als Ansporn.
Ja, gut. Aber die Mannschaft spielt da ja auch gar nicht. Die darf da gar nicht drin spielen, weil das sich der Verein nicht leisten kann, etc. Das ist halt alles sehr, sehr, sehr verbesserungswürdig. Die Frage ist nur, wo setzt man an? Sicherlich könnte man da von der FIFA erwarten, dass sie die Länder mehr unterstützt. Ja.
Ich meine, interessant wäre es jetzt auch zu sagen, brechen wir es nochmal zum Beispiel auf Brasilien jetzt mit den Protesten runter. Ich glaube, da bringt es auch für die Bevölkerung zumindest eine Art Chance, dass auf die Probleme, die für sie bestehen, darauf hingewiesen werden kann, auch von der Weltöffentlichkeit raus auf, wenn diese WM kommt. Ist jetzt aber natürlich auch wieder, wenn man ehrlich ist, ganz praktisch gesehen in den letzten 4 Wochen komplett untergegangen. Also da besteht die Möglichkeit, aber bisher richtig genutzt wurden sie nicht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen die Medien kritisieren, dann auch wieder, ob da richtig Bericht erstattet wurde. Aber das wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, das bleibt von so einer WM dann bestehen.
Nun gut, es ist ja jetzt vorbei. Wir haben jetzt wieder 2 Jahre Ruhe,
Also die Spiele waren schön, ich habe mir das gerne angeguckt.
Das ist nämlich das Ding, man fängt ja noch nicht wirklich an zu meckern, weil es war ja halt unterhaltsam. Aber auf welchen Kosten? Wer noch nicht genug von der WM bekommen kann, der hat die Möglichkeit, hier auf Detektor FM sich die Doppelstunde Sport anzugucken. Die Kollegen werden sich da auch mit der WM auseinandersetzen, sprechen unter anderem über taktische Analysen, über Schiedsrichterleistungen, die auch sehr durchwachsen waren. Und auch die Ticketaffäre bei der FIFA wird Thema sein. Doppelstunde Sport, mal gucken auf der Homepage von Detektor FM, da findet ihr die. Wir würden uns verabschieden, das war der Schlussstrich unter die WM.
Special Edition.
Richtig. Wir sagen Tschüss.
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 Und überlassen die Verabschiedung einem Profi, Rudi Czerny, mit einem kulinarischen Tipp.
So Leute, jetzt gibt's am späten Abend bei uns, am frühen Morgen für Sie noch ein bisschen was zu futtern. Pão de Queijo, das sind so Käsebällchen, die werden in so einer Tüte serviert, gibt's hier an jeder Ecke. Ich habe mir auch schon ein paar reingepfiffen. Die wirken so etwa wie ein Rollmops, also danach kann man noch gut was trinken. Ich trinke dazu keinen Kaffee und auch keinen Espresso. Rezepte dazu kriegen Sie bei uns auf zdfsport.de und ich sage gute Nacht.
Und jetzt alle zusammen!
Alle zusammen!
So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! Hey! So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so! So gehen die Deutschen, die
die gehen so. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. Weltklasse! So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. Und so gehen die Deutschen, die gehen so.